Herzlich willkommen zurück im Café mit Mehrblick. Super schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du den Weg ins Café gefunden hast und dir mit Sicherheit auch einen schönen Platz gesucht hast. Oder der Platz hat dich gefunden, je nachdem. Und ja, ich sitze in einem gemütlichen Sessel in meiner Wohnung in Bielefeld und habe diesmal gar nicht mein Telefon in der Hand, mit dem ich ganz oft aufnehme, sondern sitze vor meinem Laptop. Ich habe so diese klassische Position, Laptop auf dem Schoß und man guckt da so rein und macht Sachen. Die Sachen, die ich heute vorhabe, haben ganz viel mit einem Gast zu tun, der heute auch mit im Café ist. Und er ist auch gleichzeitig ein sehr guter Freund von mir, jemand, der mich total inspiriert und jemand, ja, mit dem ich auch schon ganz viel Zeit verbracht habe. Und ich hatte ihn gefragt, ob er sich selber vorstellen möchte oder ob ich das tun soll. Ich glaube, er kann sich total gut selber vorstellen, aber er hat vorgeschlagen, dass ich das tue, was ich jetzt auch gerne machen möchte. Und ich habe gerade so einen verschmitzten Blick in seine Richtung geworfen, weil er lächelt mich an. Und ich dachte erst, es wäre ein Standbild. Aber er guckt einfach auch in den Monitor und wartet darauf, dass ich ihn jetzt endlich vorstelle. Deswegen mache ich das jetzt auch. Es handelt sich um Felix Kaiser, aka Kaiserlich. Die meisten werden ihn unter Kaiserlich kennen. Die meisten werden seine Bilder kennen. Einige, die sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit ihm auseinandergesetzt haben, wissen auch, wie Felix in Wirklichkeit auch aussieht. Ich habe halt gerade das Vergnügen, dass ich ihn sehen darf. Ich habe schon in Berlin viel Zeit mit ihm verbracht. Wir haben uns auch schon auf anderen oder in anderen Orten dieser Welt treffen dürfen. Darauf gehen wir sicherlich später nochmal genauer ein. Jedenfalls kommt Felix aus Berlin, ist dort geboren und aufgewachsen, lebt, soweit ich weiß, in Mitte und ja, identifiziert sich auch total mit dieser Stadt. Man findet in seiner Fotografie immer wieder Elemente der Stadt wieder und meiner Meinung nach ist Felix besonders gut dazu in der Lage, seine Stadt in Einklang mit der Menschenfotografie zu bringen. Und damit bereichert er immer wieder sowohl die Online-Welt auf Instagram und Co. als auch durchaus Ausstellungen mit befreundeten Fotografen. Oder es gibt auch ein Buch von ihm, welches, glaube ich, aktuell nicht erhältlich ist. Aber es wird bestimmt wieder erhältlich sein. Ich durfte es schon sehen und finde es großartig. Jedenfalls ist Felix im Bereich der Menschenfotografie, People-Fotografie und mit ganz besonderen Porträts, die sich ja durch bestimmte Merkmale auszeichnen, auf die wir später noch eingehen, eine Größe in der deutschen Fotografie-Bubble. Und deswegen freue ich mich sehr, dass mein Freund Felix heute den Weg ins Café gefunden hat. Hi Felix.
Hi Olli, hi zusammen. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Jetzt sagst du schon wieder. Da haben wir doch schon den ersten Anknüpfungspunkt. Wieder, warum bist du, erzähl mal ganz kurz, wieder.
Wir hatten uns ja schon mal zum Podcast getroffen und dabei halt auch über, ganz normal, über Fotografie-Themen, wie wir halt so die Herangehensweisen, das hatten wir schon mal. Ich weiß die Zeit jetzt auch gar nicht mehr, das ist aber, glaube ich, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr irgendwie so her, wo wir das halt mal gemacht haben. Und da hatten wir uns eigentlich schon verabredet, dass wir uns nochmal treffen. Und das ist dann heute soweit.
Ich muss mich gerade ein bisschen wundern, das ist also kein halbes oder dreiviertel Jahr her. Ich meine, Zeit ist ja teilweise wirklich ein verrücktes Konstrukt, aber das ist schon also mindestens 2 Jahre her, mein Lieber.
Ja. Ja, manchmal kommt einem das Leben vielleicht doch nicht so schnell vor. Oder andersrum. Ist halt so, aber umso schöner, dass es jetzt wieder geklappt hat.
Wir haben halt das große Glück, dass wir uns regelmäßig sehen, regelmäßig telefonieren und uns immer wieder austauschen. Und vielleicht ist es dadurch ein bisschen verschwommen. Aber als wir uns damals getroffen haben, online, war ich in Neuseeland. Und ja, das ist echt schon eine Weile her, also mindestens 2 Jahre. Das war auf dieser großen Reise, die ich damals in meinem Sabbatjahr gemacht habe. Und ich weiß noch genau, als wenn es heute wäre, wie ich da vor meinem Laptop saß und auch dieses Riverside-Studio eingerichtet habe. Ich glaube, damals haben wir ohne Video aufgenommen, stimmt's?
Genau, das war ohne Video, weil das hat, glaube ich, bei mir nicht geklappt. Und dann ja, haben wir es einfach so gemacht, weil wir dann das einfach durchziehen wollten.
Genau wie heute. Ne? Also vorhin kam die Nachricht von dir, wie sieht's denn in einer Stunde aus? Und ich dachte, Moment mal gerade, wovon redet er?
Ja.
Ich hatte schon noch im Kopf, dass wir aufnehmen wollten. Und ich habe mich da auch, ich habe es ja auch angestoßen tatsächlich in unserem letzten Telefonat. Aber das ist halt eine Sache, die ich bei dir besonders mag, die Verbindlichkeit, dass du dann wirklich auch daraufhin zurückkommst. Mir war gar nicht mehr klar, ob wir das jetzt heute machen wollten oder wann auch immer. Und du lässt es dann halt einfach nicht im Sande verlaufen. Das finde ich toll.
Ja, ich frage mindestens mal nach. Also das ist so meine Art. Das wissen auch die Leute, die entweder vor der Kamera stehen oder neben der Kamera oder zusammen hinter der Kamera, was auch immer. Dass man da kann man sich schon auf mich verlassen. Und das gehört sich auch dazu. Und dann kann man ja immer noch schauen, ob es dann klappt oder auch nicht.
Das war zwar eigentlich gar nicht unbedingt so ein geplanter inhaltlicher Strang, aber das interessiert mich jetzt schon. Also magst du da vielleicht nochmal so drauf eingehen, so diese Verbindlichkeit, die du mitbringst, wo findet die sich in deinem Fotografie-Workflow wieder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also gerade die Verbindlichkeit ist ja manchmal eine Entwicklung. Das kennst du ja vielleicht selbst auch, wenn man dann halt bestimmte Leute fotografieren möchte. Und daran arbeitet halt, um halt dann mal irgendwann näher zum Termin zu finden. Da ist man ja angewiesen auf eine Verbindlichkeit. Und ja, das ist mir persönlich schon wichtig, dass man da sich halt committet und dann ja auf diese Verbindlichkeit hinarbeitet. Also damit man halt nicht so überrascht dann vielleicht ist, wenn man dann nicht spontan trifft oder so. Gerade wenn es dann jetzt ein bisschen verabredete Fotos dann sind vielleicht oder oder selbst die Ausstellung, selbst die Sachen rund um die Fotografie, wenn man sich halt abends dann verabredet, um halt eine Ausstellung zusammen anzugucken und dann zu erleben, zu empfinden und darüber zu sprechen, ist das doch immer so eine Verbindlichkeit, doch immer ganz nett heutzutage in der schnelllebigen Welt.
Du sagst ganz nett. Würdest du denn sagen, dass wenn ich jetzt auf deine Bilder schaue oder wenn man auf deine Bilder schaut, sieht man denn da auch irgendwie verbindliche Elemente oder ist es eher so der Prozess, der sich drumherum dann um so eine, um ein Shooting, sag ich mal, bildet?
Das war die wichtige Frage. Jetzt habe ich auch den Faden in die Richtung wieder gefunden. Natürlich, also Verbindlichkeit heißt in dem Fall für mich, es sind ja immer Farben sehr wichtig. Und sprich, ich bereite mich natürlich immer darauf vor. Das heißt, ich muss halt wissen, was die Person vor der Kamera halt für Kleidung trägt oder welche Farben oder manche andere Sachen, die so Accessoires. Und daraufhin ist die Verbindlichkeit so, dass ich mich dann darauf einstelle, in welcher Region, welche Ecke, wo man so eine Fotos, die man sich vielleicht dann mit den Farben, die man sich vorstellt, halt machen kann, damit das irgendwie so eine Ästhetik, eine Harmonie aus meiner Perspektive dann ergibt. Und das ist dann da die Verbindlichkeit. Und die sieht man natürlich dann im Endeffekt auch auf dem Foto, weil das ist ja das Ergebnis der Verbindlichkeit. Genau.
Und jetzt könnte man natürlich auch nochmal so den Bogen schlagen in Richtung Nachbearbeitung und so weiter, weil das gehört ja irgendwie alles zusammen. Da möchte ich aber gar nicht so sehr drauf eingehen. Vielleicht machen wir das irgendwann anders mal. Weil eigentlich ist ja der Plan, dass wir heute darüber sprechen, dass wir schon auch wir haben ja mehrere Schnittmengen, sei es das Essen, sei es halt die Liebe zur Fotografie und auch tatsächlich so ein bisschen das Reisen, auch wenn wir das sicherlich in eher unterschiedlicher Form auch manchmal ausüben. Nichtsdestotrotz hatten wir das große Glück, uns auch mal zu treffen und gemeinsam eine Zeit zu verbringen an einem bestimmten Ort. Magst du einmal darauf eingehen, wo das war und warum das irgendwie für dich eine große Rolle spielt, so dieser Bereich da?
Genau, das war ein erfreulicher Moment quasi, dass wir uns quasi auch eigentlich verbindlich ein bisschen quasi verabredet haben und dann haben sich die Sachen so ergeben, wie sie sich ergeben manchmal und dann haben wir uns in unserer ästhetischen Stadt Paris getroffen und dann halt mehrere Tage eigentlich immer wieder Zeit verbracht, Fotografie mit beschäftigt und halt auch natürlich auf Events, wo man halt wieder irgendwelche Impulse bekommt, einfach nur die Straßen. Wir wissen ja beide, dass Paris natürlich der Impulsgeber schlechthin ist, dass man sich quasi an einer Stelle irgendwie 360 Grad drehen kann und man ist quasi schon überflutet mit Impulsen und Eindrücken, die man halt für Fotografie oder einfach fürs Leben halt schon mitnimmt. den Grund kann man eigentlich gar nicht so beschreiben. Ich glaube, das habe ich auch schon mit anderen mal gesprochen, dass vielleicht irgendwie Paris so eine Magie ausstrahlt. Das hat man ja historisch auch schon von anderen. Also andere berühmte Fotografen sind auch nach Paris gezogen, haben ihren Lebensmittelpunkt dahin verlegt. Also Peter Lindbergh zum Beispiel. Oder auch andere. Ja, die haben ja dann da ihre Studios gehabt. Und das ist schon irgendwie dann nachvollziehbar, auch wenn wir jetzt noch nicht auf dem Level vielleicht sind, aber trotzdem einfach zu verstehen, warum Leute das vielleicht machen, ist halt Paris natürlich, ist als ein sehr krasses Beispiel so. Weil mir geht es dann immer noch so. Also egal, war schon öfter da, 5 oder 6 Mal. Und klar, man guckt, also die Stadt ist unersetzlich oder unersättlich in der Größe. Man kann halt immer wieder neue Ecken entdecken. Es gibt eigentlich kein Ende. Und man entwickelt sich über die Jahre auch weiter, sodass man halt immer wieder Sachen dann anders sieht oder halt auch einen anderen Drang hat, um halt mal vielleicht ein bisschen mehr in die Peripherie zu fahren und da halt seine Inspirationen zu finden. Das hat man vielleicht in anderen Städten nicht so, weil einfach das Angebot so groß ist. Und das war eine schöne Zeit.
Fand ich auch. Du hast es gerade gesagt, wir haben Zeit miteinander verbracht. Wir haben jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie sind wir miteinander rumgelaufen, sondern jeder ist natürlich auch so ein bisschen seiner Wege nachgegangen. Ich habe Dinge gemacht, habe mich mit Leuten getroffen oder irgendwie habe auf meine Art und Weise erkundet. Du hast es auch getan und trotzdem haben sich die Wege dann immer bewusst und ja auch verbindlich gekreuzt. Das war richtig cool und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass Paris und die Menschen, die wir da so treffen durften, ob es geplant oder nicht geplant war, uns auch immer wieder Impulse gegeben haben, was so unsere Unterhaltung anging. Das tat mir damals gut.
Definitiv. Und da merkt man halt immer, wenn wir zwar eine Schnittmenge haben, aber jeder so seine eigene Art hat und dadurch andere Impulse halt vielleicht anzieht, dass man der andere oder die also alle drumherum davon halt profitieren. So war es ja bei mir genauso, dass ich halt vielleicht ein paar Location-Ecken, die ich noch hatte, oder als Inspiration auch gerade so dieses ganze Nahverkehrs-Metro-Thema, wo ich mich halt leidenschaftlich und passioniert quasi gerne mit beschäftige und natürlich dann auch ein paar Ecken habe quasi, die ich immer gerne mal im engen Kreis natürlich auch gerne mal teile oder einen Tipp gebe, wenn jemand was braucht. Und bei dir ist es halt so die krasse, diese Anziehungskraft von Menschen und von denen ich ja natürlich auch profitiere, weil wir dann, wie du sagst, halt natürlich dann im Gespräch oder wenn man da halt einfach zusammen Zeit verbringt, sich immer wieder neue Themen auftun, wo man halt erst helfen kann oder halt wo man selber dann wieder Inspirationen oder Empfehlungen bekommt, die man sonst so ohne diesen Moment ja nie hätte. Und das ist ja immer das Bereichernde quasi.
Ich musste gerade schmunzeln oder durfte gerade schmunzeln, als du halt vom öffentlichen Nahverkehr gesprochen hast. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, wir waren einen Morgen verabredet und ich habe vorgeschlagen, lass uns doch einfach dann da draußen irgendwo in Pigalle treffen, keine Ahnung, an einem Brunnen oder so oder an irgendeinem Schild, whatever. Da hätten wir bestimmt einen coolen Platz gefunden. Und dann hattest du mehrfach darauf insistiert, nee, lass doch einfach wir müssen doch beide da und da umsteigen, dann treffen wir uns einfach in der Station. Ich sage, warum? Wir können es doch dann auch einfach draußen treffen. Nee, lass uns da unten treffen. Und dann habe ich nachgegeben, weil ich mir dachte, okay, Felix wird schon irgendeinen Grund dafür haben, weswegen er das vorschlägt. Und dann haben wir uns halt wirklich, ich bin da angekommen und du wusstest halt, dass ich da dann ja quasi warten werde oder sein werde und du wusstest genau, wo wir uns treffen werden. Dann stiegst du aus der Bahn aus und kamst so schmunzelnd zu mir rüber. Und irgendwie war das ein schöner Moment. Warum wolltest du das so arrangieren?
Weil das für mich der praktischste Weg einfach ist. Also Pariser Metronetz ist halt immer mit den Barrieren ja ein bisschen, ja, Barriere eingeschränkt, kann man vielleicht so sagen. Für uns, die jetzt keine Einschränkungen haben in dem Fall, ist es jetzt kein Problem, da rein raus zu gehen. Aber ich finde das sehr unübersichtlich. Und auf dem Bahnsteig, direkt bei der Abfahrt, weil wir uns ja wir wollten ja ein Stück weiterfahren, ist für mich das einfach so innen drin logisch, dass man sich halt dann auf dem Abfahrtbahnsteig trifft, weil da gibt es keine andere Option. Und die Übersicht bei diesem Bahnsteig ist immer relativ einfach. Das war für mich so logisch, dass ich da nicht von abweichen wollte und deswegen halt darauf bestanden habe.
Bricht du mich gerade so eine kleine Welt zusammen, weil ich wollte eigentlich auf irgendwas Romantisierendes heraus. Ich dachte, du freust dich einfach, mich quasi in deinem Natural Habitat irgendwie zu sehen und wir fallen uns in die Arme und fahren gemeinsam mit der Bahn durch Paris.
Ja, du, das sowieso. Also, dass ich mich dann freue, dich auch zu sehen, weil es kann natürlich immer die Sache sein, dass man sich ja nicht findet. Wir hatten zum Glück eine Station, wo es jetzt nicht so viel los ist, auch Rush-Hour-mäßig. Aber sonst kann das schon sehr, wenn man es nicht gewohnt ist, vor allen Dingen. In der Masse ist das dann halt schon für den einen oder anderen da vielleicht schon auch eine Stresssituation. Aber für mich ist das meistens kein Stress, weil in Berlin gibt es auch Ecken, wo es viel los ist. Und in anderen Städten genauso. Da ist für mich das immer, man findet die Person dann einfach, weil man einfach so ein bisschen weiß, an welche Ecken man gucken muss. Auch an der Person selbst. Und dann erkennt man die Person einfach. Einfach von der Art und Weise. Das ist manchmal witzig. Da könnten 100 Leute stehen. Man erkennt dann sich trotzdem irgendwie.
So ein Antizipieren irgendwie, ne?
Ja, irgendwie, genau, irgendwie in diese Richtung. Das merke ich immer wieder, auch bei anderen so, wenn anderen Kumpels mich irgendwo treffe, irgendwie erkennt man die dann immer. Klar sucht man danach, aber irgendwie ist das, aber das, ich glaube, die Fähigkeit hat auch nicht jeder, weil, wie gesagt, da gibt es manche, die sind unter Stress, die finden das vielleicht nicht so. Für mich ist das dann wieder so ein, ja, so unterbewusst, weil ich es vielleicht nicht anders kenne. Und ja, wie gesagt, im Intro gesagt, Berlin-Mitte, da ist man halt ein bisschen mehr Menschen vielleicht gewöhnt und ja, kann die vielleicht besser ausblenden, um dann halt sich die wichtigen Menschen dann halt zu fokussieren.
Beziehungsweise, ich glaube, das ist ein Gewöhnungsprozess sicherlich und es überfordert dich einfach nicht, dass da noch so viele andere Menschen rumlaufen. Du kannst, glaube ich, deinen Fokus dann irgendwie vernünftig setzen und auch sehr achtsam sein dann, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, das ist es so ein Stück weit, könnte ich mir vorstellen, weil zum Beispiel ich war jetzt auch gar nicht irgendwie aufgeregt oder habe befürchtet, dass wir uns vielleicht nicht sehen. Ich saß da ja einfach nur rum und ich wusste, irgendwann wirst du eh kommen. Und ich wusste auch, ich habe mir auch eingebildet zu wissen, dass ich auch weiß, wie du um die Ecke kommst und mit deinem charakteristischen Lächeln und so weiter. Und genauso war es dann halt auch, ne?
Ja, du wusstest, ich finde dich. Genau.
Ja, genau. Ich hab's geschehen lassen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Reel kennst, was ich mal hochgeladen habe aus der New Yorker Subway, wo ich Abby gefilmt habe, wie sie am Bahngleis auf die Bahn wartet. Abby ist ein Model, die lebt in Lower East Side und ist unfassbar inspirierend und präsent und einfach eine strahlende Person, die mir auch schon echt so in meinem Werdegang ziemlich geholfen hat, ohne dass sie es vielleicht auch unbedingt weiß, aber das sind ja oft die besten Hilfen. Jedenfalls stand sie da und wir haben dann dieses Video, sie lächelt verschmitzt rüber, geht dann rein, ich gehe durch die andere Tür rein und dann finden wir uns quasi wieder. Und klar, es war so ein bisschen verabredet, auch wenn wir gar nicht konkret gesagt haben, so wird's laufen, aber sie stach für mich auch so raus einfach. Also selbst wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie da ist, hätte ich sie da, glaube ich, gefunden, weil sie einfach wie so ein Leuchtturm da stand.
Das ist ja natürlich nochmal, ja, es ist vielleicht die ähnliche Basis. Und vor allen Dingen als Model, zwar Menschen, die vor der Kamera stehen, die sind meistens ja irgendwie stilistisch ein bisschen extrovertierter oder individueller, fällt halt vielleicht auch mehr auf als jetzt der klassische 9-to-5-Worker, der dann vielleicht im üblichen Look sich vielleicht gar nicht so abhebt von der Masse so. Da sind dann so Leute, die so ein bisschen individueller unterwegs sind, natürlich dann nochmal, also steigert halt nochmal diese Hervorhebung dann in der Masse. Und dann, wenn sie dann noch den richtigen Move halt oder die richtige Bewegung haben, fällt es halt besonders nochmal auf. Das macht es dann auch vielleicht ein bisschen ikonischer oder so.
Ich wollte es nur mal so exemplarisch nochmal anführen für dieses Phänomen, dass Menschen dann schon auch herausstechen können. Klar, ist dadurch jetzt nochmal gesteigert. Nichtsdestotrotz darf man sich, glaube ich, schon darauf verlassen, wenn man sich finden möchte. Dann findet man sich sicherlich auch. Und aber wir haben jetzt ein bisschen über Bahn und so weiter gesprochen und jeder, der sich ein bisschen mit dir auseinandersetzt, der weiß auch, dass du Bahnen liebst. Deswegen schicke ich dir auch ständig, wenn ich mal unterwegs bin, irgendwelche Videos oder Fotos. Jetzt neulich schon wieder aus Lübbecke. Das ist so ein kleiner Ort hier in der Nähe von Bielefeld, wo ich Freunde besucht habe zum Deutschlandspiel und da stand auch irgendwie so eine Lok rum. Dachte ich mir, komm, ich warte doch eher auf den Zug. Dann kann ich das auch auf Felix schicken.
Und dann bist du nicht der Einzige. Da gibt es einige, die das machen. Sehr lustig.
Das hoffe ich. Das ist schön. Also vielleicht nochmal ein Impuls an unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer. Felix freut sich immer.
Genau, fahrt mehr Bahn. Das ist die Aussage auf jeden Fall. Nee, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also es ist halt auch mal also der epochale Sachen auch, gerade bei jetzt vielleicht Nahverkehr oder so. dass man halt immer die Ästhetik, natürlich bei mir auch mal Mobilitätsaspekte. Und irgendwie verbindet sich das halt immer. Und manche wollen mal was wissen, manche schicken mir aus Spaß irgendwas oder was sich selber freuen oder es gibt sehr viele Impulse, die dann halt irgendwie bei mir landen, lustigerweise. Und dann wird auch immer ein Kommentar erwartet.
Ich finde es süß.
Ja.
Trotzdem wollte ich jetzt eigentlich von dem Thema weg. Also das ist ein Thema, was uns immer wieder beschäftigen wird. Und ich habe auch immer noch so viele Fragen. Und die werde ich dann mit der Zeit dann sicherlich auch anbringen. Und zu gegebener Zeit können wir da bestimmt auch hier nochmal drüber sprechen. Würde aber schon auch ganz gerne nochmal wirklich auf diesen Kern Frankreich, Paris, Fotografie, Felix Kaiser zu sprechen kommen. So, was zieht dich denn da so an? Weil ich weiß, dass in deinem Profil, glaube ich, Frankophil without speaking French oder so steht.
Genau.
Was macht es denn so besonders?
Das ist vielleicht ein bisschen historisch, muss man da ausholen, dass mich das, wo ich so ein bisschen angefangen habe mit Menschen vor der Kamera, da braucht man ja immer eine Inspiration. Und das waren halt damals eine Zeit lang so bestimmte französische Fotografinnen. Also, ja, ich glaube, den Namen, den nenne ich öfter mal Jean-Philippe Lebet. Das ist sehr krasse Color Grading, Farben, sehr stabil, aber sehr professionell auch umgesetzt. Also gar nicht so eine andere Art der Fotografie, aber sehr professionell. Und Mo Chalas, auch noch einer, Thierry Gosselin. Das sind alles so Leute, die mich damals extrem inspiriert haben. Und da stellt man sich ja die Fragen. Das kennen wir ja alle, dass wir, wie machen die das? Wie kommt das zustande? Und man probiert dann, man hat ja nur seine Umgebung jetzt hier. Klar, weiß man, die kommen vielleicht aus Frankreich, die kommen vielleicht aus Paris, die kommen vielleicht aus dem Südfrankreich. Dann stellt man sich natürlich Fragen, ne? Warum sieht das jetzt hier am Berliner Müggelsee nicht so aus wie an der Côte d'Azur oder so? Und da kann man natürlich dann gucken, ob man halt, sind es jetzt nur die Gebäude, sind es die Pflanzen? Und das ist halt alles zusammen halt der Faktor, dass halt hier natürlich andere Pflanzen wachsen. Und das Licht halt extrem anders ist. Und das sind alles so Sachen, die mich dann irgendwie da mehr eintauchen lassen haben. Und ich mag auch Landschaftsfotografie, gerade so auch Provence und so. Das sind alles so Sachen, die mich inspirieren quasi. Und das hat dann irgendwie diesen Ausschlag gegeben, dass für mich irgendwie mehr so eine Quelle der Ästhetik ist. Und wir wissen ja, dass Frankreich halt da auch generell einen guten Ruf weg hat in vielerlei Hinsicht, ob Mode, Essen, Esskultur. Das sind alles Sachen, wo eine Ästhetik immer ein Punkt ist und natürlich die Qualität. Und das ist dann irgendwie der Punkt gewesen, wo ich sage, ja, das ist irgendwie, das finde ich sehr spannend. Wie kriege ich das jetzt adaptiert vielleicht nach in meiner Region? Und Berlin ist dazu interessanterweise eine gute Szene, oder es gibt immer wieder Szenerien, die es halt sehr nahe sind. Irgendwelche Sandsteingebäude oder marmorierte Sachen. Oder auch Potsdam ist ja auch mal ein gutes Beispiel, weil halt die historischen Fürsten und Kaiser oder Könige, die es hier überall gab, natürlich auch so eine Sehnsucht schon damals hatten und dann halt bestimmte Sachen halt nachgebaut haben oder in dem Stil. Und davon profitiere ich dann halt, wenn ich dann so eine Elemente halt hier habe. Und das halt so zu bestimmten Uhrzeiten hat man vielleicht auch das Licht, kann man das halt nutzen, um in diese Richtung Bilder zu kreieren, die dann halt diese Ästhetik bringen vielleicht oder mindestens in die Richtung kommen. Und meine Selbstreflexion sagt mir, dass das so ist und auch das Feedback von anderen Leuten, dass halt genau die Farben halt das ein Wiedererkennungswert bei mir ist vielleicht in dem Zusammenhang und das auch so interpretiert wird. Und der Zusatz without French ist einfach so, weil Esskultur ist toll, Ästhetik, Architektur, Sprache ist auch toll, aber ich bin einfach kein Sprachtalent, deswegen muss ich das immer wieder zusagen, weil mir schreiben natürlich immer wieder Leute auch direkt im Französisch an, lustigerweise. Die Sprache hat es leider, dafür hat es nicht gereicht.
Hast du es denn probiert?
Ich habe es mal probiert, ja. Halbes, dreiviertel Jahr mit Bubble und Duolingo. Er muss einfach im Game bleiben und es liegt mir einfach nicht. Also, meine engsten Freunde werden jetzt lachen. Die kennen es ja auch mit Englisch. Mein Englisch ist vielleicht jetzt auch, hat einen gewissen Charme. Aber ist einfach Sprachen, ist eine Hürde. Vielleicht mit einem späteren Leitner, vielleicht hat man da nochmal einen anderen Zugang zu. Aber wer weiß.
Ich glaube, also mir geht es ja grundsätzlich gar nicht so anders. Ich denke mal, mein Deutsch und mein Englisch sind in Ordnung. Und gleichzeitig habe ich immer mal wieder probiert, so, weil ich auch gerne und viel rumkomme, dann auch Sprachfetzen aus anderen Ländern oder anderen Sprachen dann irgendwie auch mal zu integrieren. Aber ich scheitere dann schon ganz oft bei den leichtesten Vokabeln, die ich dann direkt wieder vergesse, weil mir irgendwie die Anknüpfungspunkte fehlen, weil aber auch so mein Inspirationsanker ganz oft woanders liegt. Ich meine, das kam bei dir ja jetzt auch schon raus. Wir sprechen ja viel über Farben, über Licht, über Architektur, über Menschen, über Essen und so weiter. Klar wird das auch durch Sprache beschrieben, aber bei mir ist der überwiegende ästhetische Reiz dann doch eher bei den visuellen Dingen oder bei den wirklich so, ich sag mal, Essen, geschmackliche Sachen, statt bei der Sprache, die das dann auch wiederum beschreibt. Und ich glaube, da fehlt mir dann einfach ein bisschen was. Ich hoffe, dass der Schalter vielleicht dann doch irgendwann nochmal irgendwie umgekippt werden kann und dass ich ein bisschen mehr reinkomme. Und als ich jetzt auch mal häufiger in Paris war, habe ich auch gemerkt, okay, da geht ein bisschen was so, ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn man so einen gewissen Punkt überschritten hat, dass man dann vielleicht auch noch besser reinkommt, weil man dann nicht bei 1% steht, sondern meinetwegen bei 10%. Und dann kann man schon mehr, also kann man weniger wenig sozusagen. Weißt du, was ich meine? Dann hat man irgendwie ein etwas besseres Fundament, auf dem man aufbauen kann und vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit. Weil ich komme ja auch manchmal nicht unbedingt so selbstsicher dann dabei vor, wenn ich mir da einen zurechtkonstruiere mit Vokabeln, die ich gerade irgendwo herhole. Aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht kommt das ja nochmal.
Die Franzosen und Französinnen sind natürlich auch hart in der Sprache, weil sobald du nicht die richtige Aussprache hast, dann erkennen die das natürlich. Und der Großteil antwortet natürlich dann in Englisch oder da hast du halt vielleicht im Restaurant, wenn du da dich bemühst, die Rechnung zu bestellen oder eigentlich andere Sachen, dann ist es manchmal schon vielleicht schwierig, aber man muss es auch einfach machen, nur so.
Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wo du dich jetzt zum Beispiel in Frankreich im weitesten Sinne aufhältst und ich breche jetzt auch nochmal auf Paris runter, wenn du zum Beispiel irgendwie in Belleville bist oder im 20. Da behaupte ich, dass die Leute wesentlich gnädiger mit dir umgehen, weil die in der Regel davon ausgehen, dass du Englisch sprichst, weil es ja sehr international ist. Und wenn dann da hier wirklich jemand, der offensichtlich nicht aus Frankreich kommt und die Sprache nicht perfekt beherrscht, sich Mühe gibt, dann habe ich die Erfahrung gesammelt, dass da immer wieder Brücken gebaut werden und auch geholfen wird. Und dementsprechend hier, wenn ihr Französisch lernen wollt, geht einfach nach Belleville.
Ja. Oder auch nicht, weil vielleicht dann doch zu wenig Französisch gesprochen wird.
Ja gut, aber das darf man ja selber steuern. Ne? Du darfst es ja einfordern. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass wenn ich wirklich den Leuten, die ich da so ein Stück weit kenne, dann auch sage, hey Leute, ich möchte es lernen, dass sie dann auch versuchen, mich zu supporten.
Ja, definitiv. Die richtigen Leute brauchst du vermutlich. Also manche schaffen es auch alleine, aber wenn du dann immer wieder bestimmte Redewendungen halt vielleicht von dem Gegenüber halt immer wieder zurückbekommst. Irgendwann trichtert sich das auch mal ein, glaube ich. Und aber das, wie gesagt, da braucht man halt die Zeit für. Oder die Zeit vor Ort, um das halt dann immer wieder zu üben und dann halt vielleicht auch mal vielleicht am Tag 10% der visuellen Sachen sein zu lassen und dann doch sich mal auf die Sprache zu konzentrieren.
Genau.
Aber ja, das ist halt, wie du schon sagtest, unser Fokus ist halt meistens immer visuelle Sachen, von denen wir uns vielleicht beeinflussen lassen oder wo wir die Reize halt spüren und dann damit halt umgehen und da uns von schon erfreuen lassen quasi.
Es ist ja auch ein Stück weit dann wirklich das Verlassen der Komfortzone, weil um es zu lernen, du hast gerade gesagt, müsste man ein bisschen mehr Zeit rein investieren, ein bisschen mehr Fokus, das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass wir das andere so ein bisschen zur Seite schieben und das fällt halt sehr schwer, wenn man in Paris ist, ne? Weil Zeit ja auch immer wiederum begrenzt ist und man möchte es dann ja auch genießen, weil es ist ja einfach eine Stadt, die man genießen darf, aber ja, schauen wir mal, vielleicht wenn man dann mal ein bisschen mehr Zeit dort verbringt, dann könnte es ja passieren. Anyway, wir haben gerade auch so darüber gesprochen, dass wir auch die Gemeinsamkeit haben, dass wir gerne essen und was gibt es in Paris irgendwie Sachen, die für dich die besten in der Welt meinetwegen sind oder Sachen, die man da auf keinen Fall verpassen sollte?
Ja, die besten der Welt, das ist halt immer interpretationsfähig oder je nachdem. Das Spannende ist halt auch wieder dieses kulturelle und vielleicht auch geopolitischen Hintergründe sind die ganzen Ex-Kolonien und natürlich die Menschen, die dann irgendwann mal zum Festland
geschafft haben, die haben halt extrem viel kulinarische Impulse mitgebracht. Und da gibt es halt bestimmte Sachen, die gibt es vielleicht, wenn man allgemein sagen würde, jetzt Nordafrika, würde man sagen, ja, würde man auch in Berlin finden, würde man in anderen Ecken finden. Aber es gibt halt bestimmte Ausprägungen, die gibt es hier nicht. Also zum Beispiel ein tunesisches Restaurant gibt es jetzt so, wo ein Bistro gibt es jetzt in Berlin, jetzt will ich erstmal so sagen, nicht unbedingt, genau wie algerisch. Marokkanisch findest du in Berlin natürlich schon. So eine Sache, also algerisch-tunesisch, so ein bisschen so eine Abwandlung von der nordafrikanischen, arabischen Küche, die gibt es da auf jeden Fall. Und da kann man auf jeden Fall Sachen empfehlen, die man halt auch wieder durch andere Empfehlungen dann bekommen hat, von Leuten, die halt entweder selber Wurzeln dort haben oder familiäre Beziehungen haben. Das ist immer sehr spannend. Das ist auch mal oft eine Frage, die ich bei Model-Zusammenarbeiten dann immer nachfrage, weil gerade Paris wie in Berlin, ja, viele Leute haben irgendwelche Einflüsse und das ist immer spannend, was die so kulinarisch so mitbringen aus ihrer Heimat. Und dann gibt es manchmal halt auch Tipps, wenn man weiß, es gibt ein Restaurant hier dazu. Und das ist halt das, das Coole. Und dann gibt es halt noch dieses ganze, ich weiß gar nicht, ob das Mittel- oder Ost- und Westafrika, da gibt es halt auch sehr viel in Paris. Kann man sehr empfehlen, muss man echt die Augen offen halten. Da sind ja sehr viele französisch sprechende Länder dabei. Und da kann man halt echt so, manchmal nennen sie es auch einfach eine Fusionsküche. Aber da gibt es dann immer wieder bestimmte Sachen, so gerade so Fufu, wenn es jemand was sagt, so Kochbananen, ja, Brei, vielleicht ein bisschen ja, wie Kartoffelpüree, quasi nur mit anderen Zutaten. Und das ist schon speziell so, das gibt es in Berlin jetzt immer mehr, aber vorher gab es das nicht so wirklich oft. Und jetzt gibt es das halt ein bisschen, gibt es das in Paris halt auf jeden Fall ausführlich und überlegt gerade, was es noch gibt. Und da gibt es halt, gibt ja auch so korsische Küche, habe ich noch nicht gefunden in Paris, bin ich noch auf der Suche. Für Tipps bin ich gerne offen. Aber das sind ja auch wieder so Sachen, das ist halt echt sehr spannend so. Und dann gibt es halt auch so dieses ganze Mittel- und Südamerika, so Martinique, das ist ja auch so viele Inselstaaten. Da ist so bestimmte Küche, das ist halt echt spannend so, finde ich. Und das ist halt, ich kann jetzt nicht direkt ein Restaurant sagen, also außer das Tunesische. Das hat mich sehr inspiriert, weil das so Messe ist, wo man halt selber sich Sachen zusammenstellen kann. Ich glaube, die hießen Lyom Kantin. Also es ist wie so eine Kantine, es ist wie ein Bistro auf Tunesisch quasi.
Wo wir zusammen waren auch.
Wo wir zusammen waren, das war sehr gut. Das haben wir ja auch als Empfehlung bekommen von einer Tunesierin. Und das war dann wirklich genau so, wie ich es mir halt vorgestellt habe, dass es sehr einfach ist. Also echt faire Preise für Paris, muss man sagen. Und man hat halt echt einen riesen Strauß an Optionen da. Und das war, da habe ich sogar Sachen mitgenommen, die ich jetzt hier in Berlin selber nachgekocht habe. So ein tunesischer Salat, also einfach nur so ein ganz normaler Tomaten, Gurken, Paprika, aber mit Mangostücken drin. Das fand ich sehr inspirativ. Klingt so banal, ein bisschen gute Kräuter und schon hast du einen Salat, wo dann viele dann schon sagen, oh, habe ich so noch nie gegessen. Und das ist dann immer für mich immer eine schöne Inspiration. Was dann ich noch gerne mitnehme.
Öl oder noch irgendwelche weiteren?
Zitroneöl. Also das ist ja dieser klassische Salat, den man eigentlich im Mittleren Osten als Basis ja überall kriegst. Also vielleicht Gurke, je nachdem. Lassen die anderen, je nachdem, wie weit südlich das ist, lassen sie es vielleicht auch mal weg. Aber grundsätzlich so Paprika, Gurke, Tomate als Basis, dann eine rote Zwiebel oder so. Und dann gibt es ja die etlichen Varianten. Aber das mit der Mango, das fand ich. Und dann machen die noch Thunfisch obendrauf. Das ist schon ein sehr spezieller, reichhaltiger Salat, der irgendwie diese Frische auch bringt.
Und das steht zwar nicht im Skript, also es gibt auch kein Skript, aber vielleicht könntest du dir ja vorstellen, den in den nächsten Tagen nochmal zuzubereiten und davon ein Foto zu machen. Das würde ich dann gerne auf dem Instagram-Account vom Café mit Mehrblick posten.
Kriegen wir hin. Ich habe bestimmt den anderen von letzter Woche bestimmt noch irgendwo, den ich erst wieder gemacht habe, irgendwo noch ein Bild, aber sonst mache ich einfach nochmal. Einfach extra zubereitet dafür.
Ja, ich meine, du darfst dann auch essen.
Das hätte ich nicht verschenkt, aber.
Ja, okay. Ich bin leider gerade nicht in Berlin und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Also aktuell habe ich keine Ambitionen, rüberzukommen, auch wenn ich natürlich immer gerne da bin, insbesondere aufgrund meiner tollen Freunde, wie zum Beispiel dich oder Tommy oder all die anderen Leute. Aber ja. Hört sich gut an. Ich meine, ich war dabei. Ich weiß, dass es gut aussah. Es war super lecker. Auch so das Interior in diesem Laden war halt echt super authentisch.
Exakt. Total,
mit so viel Liebe. Und die Leute waren auch total freundlich. Dann offene Fenster, so man konnte drinnen und draußen sitzen. Das war irgendwie einfach genau. Richtig cooler. Und ja, wie du schon gesagt hast, den Tipp haben wir dann wirklich halt auch von zwei Frauen bekommen, die ich so ein bisschen kannte, die halt auch eher tunesische Wurzeln haben und wo du dann auch nochmal nachgehakt hast, was total gut war. Und du hast das dann auch direkt abgespeichert und da sind wir dann irgendwie ein, zwei Tage später hingegangen und wurden nicht enttäuscht.
Definitiv, wie du schon sagst. Und das ist halt, merkt man immer, gerade bei diesen nordafrikanischen Bistros, die wirken vielleicht einfach, aber die sind dann halt wirklich, da ist irgendwie diese Offenheit oft irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie so unterbewusst, finde ich, fühlt man sich da immer wohl. Ja. Und die Details, die dann über Jahre gewachsen sind, die ganzen Accessoires und kleinen Details so, die machen es halt dann immer so, ja, so sympathisch halt. Und wenn dann die Küche noch stimmt, gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht.
Ne, finde ich auch. Und ich glaube, auch kulinarisch hatten wir jetzt damals eine echt gute Zeit. Aber das war auch nie anders bei uns beiden, weil wir ja schon auch irgendwie gewisse Wünsche schon haben, worauf wir Bock haben. Ich glaube, du kennst mich auch ganz gut, was mir schmecken könnte. Dann hast du auch eigentlich immer Sachen abgespeichert, wo du auch gerne nochmal hingehen möchtest. Das ist ja auch in Berlin so. Ich bringe dann auch gerne mal noch den einen oder anderen Impuls rein. Und ja, das ist schon cool. Das ist schon irgendwie so ein schönes verbindendes Element. Eigentlich ist immer klar, wenn wir uns sehen, dass wir auch essen gehen. Und das ist ja schon echt sehr privilegiert.
Privilegiert und genau, das ist halt immer eine gute Basis. Essen verbindet, war schon kulturell schon bei den alten Griechen so. Oder bei den Römern. Essen verbindet. Und
ja, ist so.
Öffnet Tore für weitere Diskussionen und neue Themen und so. Das ist immer das Coole. Und dann manchmal lernt man ja auch noch Leute beim Essen kennen. Manchmal. Mit dir öfters. Und dann hat man schon wieder neue Horizonte, die man dann eigentlich so nicht gedacht hatte, weil man eigentlich jetzt sich hier den Bauch vollschlagen wollte.
Also ich bin jetzt auch wirklich nie darauf erpicht, da jetzt unbedingt Menschen kennenzulernen, während wir essen, weil in erster Linie verbringen wir ja erstmal Zeit miteinander. Aber wie du sagst, Essen verbindet. Und wenn man an einer gemeinsamen Tafel sitzt, oder ich nehme jetzt auch mal den Nachbartisch mit dazu oder auch die Leute, die da arbeiten, dann darf man die ja auch durchaus quasi mit reinnehmen in die soziale Interaktion. Und wenn man dann merkt, da ist eine gewisse Offenheit, dann ist es ja einfach total bereichernd und cool, dann da irgendwie ein gemeinsames Essen zu veranstalten im weitesten Sinne. Ne?
Definitiv. Das mache ich ja auch in Berlin hier manchmal mit Freunden, Freundesfreunde, manchmal auch so Fotobubbles, dass man sich einfach zusammen trifft und dann halt nicht mal bei Fotografie, aber einfach so Austausch. Und da ist halt immer ein Essen, weil ich es auch gerne zubereite.
Ja.
Immer eine gute Gelegenheit für den Austausch.
So, und jetzt steuern wir schon auf 40 Minuten zu. Und das war so ungefähr unsere Vorstellung, was so die Länge dieses Podcasts angeht. Hast du vielleicht noch mal einen konkreten Tipp, wo man, weil du gerade auch von Berlin und Adaptieren von französischen Einflüssen gesprochen hast, hast du vielleicht einen Tipp, wo man in Berlin irgendwie das total gut fotografieren kann und wo du gerne in Paris Fotos machst? Einfach mal ganz konkrete Locations.
Ganz konkrete Locations. Also fangen wir Berlin an. Berlin ist natürlich klar, da gibt es halt unter den Linden die ganzen gotischen Bauten, die sind halt, wenn man jetzt Wien, Paris, Berlin vergleicht, da gibt es halt Parallelen und da hast du halt diesen Sandstein ohne Graffiti, also das meiste ist sehr gut gepflegt. Da gibt es dann die richtigen Uhrzeiten, wenn das späte Licht da hinscheint, dann hat man da schon eine gute Basis und man könnte, wenn man da jetzt vielleicht ein bisschen framed, je nachdem, kann man da, meiner Meinung nach, ist das immer eine gute Adresse, wenn man von Künstlern oder einfach Porträts machen will, weil man halt einen cleanen Hintergrund hat. Und das ist immer die Voraussetzung. Was nicht heißt, dass ein nicht cleaner Hintergrund unattraktiv ist. Es ergeben sich dann immer Sachen, wie wir alle wissen, dass dann da, wenn ein Auto auf der Straße steht, was vielleicht passt oder so, ein Oldtimer oder so, anderen Sachen oder es gibt so viele Umwelteinflüsse, die dann so einen Tag, so eine Situation halt immer noch mal bereichern können und dann die Perspektive auf einmal ändern, obwohl man vielleicht was anderes vielleicht im Sinn hatte. Aber das ist ja immer das, wofür man offen sein muss. Diese Impulse von außen, die bringen einen an was. Und in Paris ist halt auch, ja, ist halt dieses klassische Montmartre, kannst du natürlich, ist halt eine Touristenecke, da wird es halt dann teilweise schwierig mit den freien Plätzen oder freien Ecken.
Früh morgens geht's.
Früh morgens geht's.
Aber wenn wir da beim Thema Verbindlichkeit sind.
Das ist dann die Verbindlichkeit. Und früh morgens Models zu bestellen, ist dann halt schon, da fängt es schon an, glaube ich, mit der Uhrzeit. Es ist, je nachdem, wie man da hat, kann das
Argument klappen. Haben.
Ja. Das auch. Und ansonsten, das ist halt, also Montmartre geht auf jeden Fall, da gibt es Ecken, die sehr cool sind, die sind vielleicht nicht mal so klassisch, weil an diesen ganz klassischen Touristen, also weil jetzt mal das gegenüber Berlin ist es ja eigentlich eine Touristenecke, wo man da unter den Linden direkt da am Zeughaus zum Beispiel, das wäre jetzt nochmal um diese finale Location nochmal zu nennen, rund um Zeughaus, da Museumsinsel, da ist schon sehr cool, auch Bode-Museum, das sind alles so ein Eck, die sind alle sehr fußläufig da zusammen. Das kannst du in Berlin, in Paris, das ist ein bisschen schwieriger, weil da sind echt einfach mehr Touristen. Und da diese ganzen Ecken zu finden, wo dann gerade keiner ist, muss man echt Glück haben. An den Museen ist es meistens meiner Meinung nach schwierig, aber es gibt halt immer wieder einfach nur eine Straße weiter. Und das ist dann wieder dieser Benefit, dieser Vorteil von Paris, dass man da halt nicht nur ein Haus in diesem Stil hat, wie in Berlin, sondern du hast halt da gefühlt 10 Häuser. Also du brauchst nicht einen Kilometer laufen, sondern du läufst einfach um die Ecke und schon hast du die nächste Möglichkeit. Und wenn dann das Licht noch durch die ganzen Winkel, hast du halt immer wieder neue Lichtkorridore. Und ja. Palais Royal ist halt auch genannt, da gehen halt auch viele hin, die Fotos machen einfach so. Aber da gibt es immer wieder Ecken, die sind trotzdem schön, auch einfach nur 5 Minuten um die Ecke, die sind dann gar nicht mehr so diese Hotspots. Und die haben aber genau diesen Charme, den man dann irgendwie vielleicht haben möchte.
Und vielleicht auch irgendwie einen Park, den du besonders gerne magst, weil ich weiß, du bist auch gerne in Parks.
Ich bin sehr gerne in Parks und ich bin immer Jardin des Plantes. Das ist, südöstlich. Den mag ich sehr, weil da ist so ein botanischer, Gewächshaus. Und ich mag immer dieses Glas und so ein bisschen, aber ja, da kann man auch Glück haben. Da sind oft auch immer sehr viele kreative Leute davor, so Zeichner oder welche von der Universität da, die dann da auch mal irgendwie sind. Da kann man eigentlich auf jeden Fall gute Bilder machen. Da ist auch immer legendär im April die Kirschblüten.
Oh ja.
Da rasten die Leute aus. Und da habe ich auch mal ein legendäres Bild gemacht, meiner Meinung nach.
Kannst du gerne mal teilen dann. Schickst du mir?
Schicke ich dir.
Würde ich es gerne auch nochmal teilen.
Mache ich sehr gerne.
Wenn ich auch nochmal ein Arrondissement beziehungsweise eine Neighborhood empfehlen darf, ist es, also es gibt natürlich viele, also ich würde sagen erstmal generell alle, aber das Quartier Latin, also die Leute, die wissen, aber ich glaube, es wird grundsätzlich ein bisschen unterschätzt, weil es gar nicht so in aller Munde ist, aber dabei gibt es da auch so diese krassen Prachtbauten und diese Straßen mit der unendlichen Tiefe und so, was ich ja sehr gerne mag, weil man halt so Tiefe ins Bild bringen kann. Und dann gibt es auch so kleine Parks und super viele so Antiquariate, noch Inhaber geführt etc. Es ist schon auch touristisch ein bisschen erschlossen, aber es ist immer noch so in einer ganz guten Balance. Es gibt coole Flohmärkte. Also da lohnt es sich schon auch mal irgendwie einen Tag einzuplanen und zu erkunden. Wir waren da ja auch zusammen, ne?
Erinnerst du dich? Welche U-Bahn-Station waren das? Ich brauche das Metronetz im Hintergrund.
Ja, welche U-Bahn-Station das jetzt war, weiß ich nicht, aber das war da. Wo wir auch in dem Café waren, wo ich gegebenenfalls mal eine Ausstellung haben werde.
Ach so, ja, okay, ja, klar.
Das ist, da die Ecke.
Ist touristisch erschlossen, wie du sagst, aber anders, weil es nicht so diese Hotspots sind, wie so ein Louvre und so.
Die reisen mit den Bussen hin.
Genau, nee, sondern, das natürlich nicht.
Also Leute, die sich ein bisschen informiert haben und die dann da erkunden, und ich finde, die soll jetzt nicht blöd klingen, aber die tun ja keinem was halt, ne? Also,
genau.
Das sind wir ja im Endeffekt. Und da habe ich auch mit Luisa, das ist ja unsere gemeinsame Freundin, die auch lange in Paris gelebt hat, beziehungsweise lebt, auch schon mal drüber gesprochen. Und wenn ich mich nicht irre, oder war es Lucy oder vielleicht sogar beide. Lucy lebt ja auch in Paris, das ist ja auch eine Freundin von mir. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch kennt. Sie hat auch länger in Berlin gelebt. Und ich bin der Meinung, dass beide gesagt hätten, dass sie auch das Quartier Latin sehr gerne haben. Bei Lucy weiß ich es sicher und bei Luisa kann ich es mir irgendwie auch ganz gut vorstellen.
Ich glaube, dann weiter östlich ist halt dann Marais, ne? Das ist der Künstlerbezirk. Der ist dann halt nochmal anders. Den fand ich auch als, kann man auch auf jeden Fall immer Bilder machen, weil die kleine Gassen sind und die sind immer zu bestimmten Uhrzeiten sehr, Licht durchflutet und da ist halt das ist so eng, dass da keine Autos stehen. Das ist für mich dann immer vorteilhaft, weil das irgendwie cleaner ist ohne Autos. Und ist nicht so weit weg, meiner Meinung nach. Das ist einfach nur auf der, bisschen auf der
anderen Seite. Du musst halt über den Fluss gehen. Mhm. Zurück. Und dann bist du eigentlich in Le Marais. Aber gut, Le Marais ist natürlich auch, also da gibt es schon auch die breiten Einkaufsstraßen oder Wege, die halt wirklich total überlaufen sind. Aber dann gibt es halt diese Kleingassen, von denen du sprichst.
Exakt.
Die spannend sind, die man dann ja entdecken kann. Die ja, ist schon eine spannende Stadt auf jeden Fall. Mit so viel. Und wir haben ja so viel noch gar nicht beleuchtet jetzt hier. Ich dachte eigentlich auch, dass du bei Gastronomie noch auch ein bisschen auf die französische Küche eingehst, aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
Definitiv. Das ist halt auch schwieriger, meiner Meinung nach. Aber ja, lass uns das einfach aufheben für eine weitere Aufnahme.
Gerne.
Und da gibt es bestimmt dann bis dahin wieder neue Themen. Und ja, vielleicht gibt es ja auch Themen von anderen, die mal auseinandergenommen haben wollen. Und dann schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ganz kurz noch dein Buch. Wird es irgendwann nochmal zu kaufen geben? Oder
ich warte nochmal auf, genau, ich warte, also man kann es theoretisch noch bestellen bei denen. Ich kriege aber selber noch eine Ladung. Da ist halt immer noch eine Korrekturschleife für, weil die Menge Exemplare und ja, ich hoffe, dass ich das in den nächsten Wochen endlich final nochmal bekomme und dann kann ich das auch direkt verkaufen, signiert und ja, das mal gucken. Also kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber dann ist das Thema abgeschlossen irgendwann.
Gut, wir freuen uns drauf. Kann ich, glaube ich, sagen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine Runde mit uns abzuchillen und über Paris zu sprechen. Es war mir eine Freude. Und ja, freue mich natürlich, wenn wir dann irgendwann auch mal wieder gemeinsam dann dort Zeit verbringen werden, was auf jeden Fall passieren wird.
Das wird auf jeden Fall passieren. Und ich danke dir auch, wieder hier mit euch quasi zu chillen. Und dass wir halt wieder viele Themen hatten und jederzeit gerne wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich auch alles Gute und bleibt stabil.
Au revoir.
Au revoir, Monsieur.